Ich würde sehr gern mit einem Gebet beginnen, bevor wir irgendetwas tun, bevor wir das Wort Gottes aufschlagen. Und so bitte ich euch, wem es möglich ist, sich hinzuknien. Unser lieber Vater, o Vater, wir sind hier versammelt an einem schönen Sabbattag, auf dem du deinen Segen der Ruhe gelegt hast. Und wir kommen zusammen und du hast verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und wir sind hier, mehr als zwei. Und wir wissen, dass dein Geist hier ist, mitten unter uns. Und dass du hier bist, o Vater. Aber du möchtest noch weiter, noch einen Schritt weiter. Du möchtest in unser Herz hinein. Und das möchten wir heute von dir erfahren, dass du in unser Herz kommst, durch deinen lieben Sohn Christus. So bitte ich dich um einen Segen für jeden Einzelnen hier. Segne uns, o Vater, und zeige uns die Wahrheit über dein Evangelium, damit wir uns erfreuen können, o Vater, in der Gabe deines Sohnes und mit allen Heiligen zusammen ausrufen, groß ist deine Gnade und Güte in deinem Sohn. Und wir danken dir, o Vater, sei bei denen, die in den Gemeinden sind, bei unseren Geschwistern und Freunden und Verwandten, segne sie alle heute. Diejenigen, die dich nicht kennen, zieh sie zu dir hin. Und mach ihnen klar, wer du bist, damit sie das Leben haben mögen. Sei bei denen, o Vater, die dich kennen und eine tiefe und innige Gemeinschaft mit dir haben möchten. Und segne jeden Einzelnen. Sei bei den Schwachen und Kranken heute. Und richte sie wieder auf nach deinem Willen, o Vater. Wir danken dir und wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit dir und mit den Engeln und mit deinem lieben Sohn. In seinem Namen kommen wir zu dir und danken dir jetzt schon. Denn wir wissen, was wir bitten, das bekommen wir auch. Denn wir bitten im Namen Jesu. Amen. Ich hoffe, ich sitze nicht zu weit weg von euch. Ich denke, das ist im Ordnung. Das Thema, das wir heute studieren möchten, ist ein Thema, das befreit, das frei macht. Und ich bete während dem Gebet innerlich, dass ihr die Wahrheit darin erkennt und dass ihr herausreißt, dass euch der Geist Gottes herausreißt aus jeder Zwangslage, aus jeder in die Freiheit bringt vom Sklaventum in Christus. Und ich kann das gar nicht genug betonen, was der Herr mit uns tun möchte heute. Diese Botschaft, die ich euch heute geben möchte, hat mein Leben verändert. Ich war schon lange Christ, lange Adventist und dachte, ich hätte viele Wahrheiten erkannt. Und ich dachte, ich wäre nahe, Gott nahe und ich würde ihn kennen und seinen Sohn und seine Gesetze und seine Gebote halten, als mir Gott etwas Tieferes gezeigt hat. Und das möchte ich heute euch sagen, was er mir offenbart hat. Es geht um das Evangelium. Und manch einer mag denken, Moment einmal, Evangelium, das kennen wir doch alle. Aber die Frage ist, kennen wir das Evangelium wirklich? Wissen wir, was Gott getan hat in seinem Sohn? Ich hoffe, dass jeder Einzelne hier nach dieser Predigt ausrufen kann, gelobt sei der Herr für diesen Reichtum. Es geht um ein ganz kritisches Thema, das jeden Einzelnen von euch beschäftigt, ich bin mir sicher. Und das ist die Überwindung von Sünde. Die Freiwerdung von Sünde. Sieg über Sünde, ist sowas überhaupt möglich? Was meint ihr, ist das möglich? Habt ihr nicht auch schon gehört? Ach, das geht nicht. Solange, bis Christus kommt, werden wir sündigen. Es geht gar nicht anders. Wir sind so. Wir müssen sündigen und ich habe es versucht, aber ich kann es nicht ablegen. Habt ihr das auch schon gehört? Aber was sagt die Schrift? Was sagt Christus? Christus ist gekommen, um uns frei zu machen. Frei wovon? Frei wovon? Er macht uns frei und wir benehmen uns dennoch wie die Heiden. Ist das, was er als Freiheit meint? Oder meint er vollkommene Freiheit, Sieg über Sünde in ihm, in dem Geliebten?
Und ich denke, dass diese Angelegenheit so eindeutig und so klar ist, dass es keiner mehr in Dunkelheit darüber bleiben muss und sich sagen muss, ich verstehe das nicht, wie ist das gemeint? Ich möchte kurz beginnen, damit wir überhaupt einmal den ersten Schritt legen können, dorthin, dass wir das wahre Evangelium Christi erkennen. Muss erstmal gegeben sein, dass wir uns selbst erkennen. Wir müssen sehen, uns so sehen, wie wir sind, wie wir wirklich sind. Und ich möchte ein Beispiel euch geben, wodurch ganz, ganz deutlich wird, was wir für eine Natur besitzen und all diese Auswirkungen unserer Natur. Zurück damals in der Zeit, als Adam und Eva im Garten Eden waren. Damals waren sie vollkommen heilig. Und sie hatten noch nie mit Sünde zu tun. Sie haben überhaupt nicht gewusst, was Sünde ist. Sie kannten keine Lüge, sie kannten keine gegen Gott zu gehen, was es bedeutet, sich gegen Gott zu entscheiden. Sie hatten ja keine Ahnung. Sie haben sowas noch nie gehört, noch nie gesehen, noch nie erfahren in ihrer ganzen Erfahrung, seitdem sie lebten. Und eines Tages, wir kennen die Geschichte da, kam Eva an den Baum der Erkenntnis des Todes, des Lebens und des Todes. Und dort war die Schlange. Und die Schlange hat ihr komische Dinge in den Kopf gelegt. Hat gesagt, Moment einmal, glaubst du wirklich, was Gott sagt? Nein, das ist alles Quatsch, was du da hörst von Gott. Das ist nicht wahr. Ich sage dir die Wahrheit. An dem Tag, wo du von dieser Frucht isst, du wirst so sein wie Gott und wissen alles. Du wirst alles kennen. Du wirst sowohl das Böse als auch das Gute kennen. Du wirst wählen können. Du wirst die freie Kraft der Entscheidung haben. Jetzt hast du sie noch nicht. Du bist ein Sklave Gottes und du tust, was er dir sagt. Und woher weißt du, dass es nichts gibt, wofür es sich lohnt zu kämpfen, sich anders zu entscheiden? Und Eva begann in ihrem Kopf zu denken. Und sie hatte vor sich ganz klar die Entscheidung. Sie hatte einmal vor sich den Vater, der ihr ganz klar sagte, iss von dem Baum nicht, an dem Tage, da du davon essest, wirst du des Todes sterben. So bitte ich dich, dass du davon nicht isst. Ich liebe dich, deswegen warne ich dich. Auf der anderen Seite ist Satan und er ist in Form der Schlange, diese wunderschöne Gestalt. Und diese Gestalt, das Tier spricht. Noch nie hat Eva gehört, dass ein Tier spricht. Und sie war so benebelt von dem Ganzen. Und sie hat gedacht, Moment einmal, hier sagt Gott mir das. Satan sagt mir das oder die Schlange sagt mir das. Ich gehe meinen Weg. Und sie hat sich entschieden, von der Frucht zu essen. Und sie hat von der Frucht genommen und ist gefallen. Wir kennen die Geschichte. Nun, als sie kam und Adam sah, was geschehen war, war er tief traurig, als er sie schon von Weitem kommen sah. Und ich erzähle das alles, weil ich will, dass wir auf einen ganz bestimmten Punkt achten hier. Als Eva kam, erkannte Adam, was geschehen war. Er wusste, dass sie auf den Versuch hereingefallen war, von dem die Engel ihnen berichtet hatten. Und so war er tief betrübt und er wusste, sie muss des Todes sterben. Sie hat von der Frucht gegessen. Und Gottes Urteil lautete, an dem Tag, da ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Oh, Adam war verzweifelt. Sie kam mit einem erfrischten Geist und sah wirklich lebendig aus. Nichts hatte sich an ihr geändert. Ihre Schönheit war immer noch da. Und sie sagte ihm dies und sie sagte ihm das und was geschehen war am Baum und so weiter. Und Adam war nur noch traurig und sah sie an und wusste, sie wird sterben. Sie ist reingefallen. Was soll ich tun? Soll ich für alle Ewigkeit ohne sie bleiben? Die ich so lieb gewonnen habe, ich kann mir ein Leben ohne Eva nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie soll das aussehen? Und so entschied sich Adam. Seine Liebe war so groß, und ich möchte, dass ihr auf diesen Punkt achtet. Seine Liebe war so groß zu Eva, dass er von der Frucht nahm und er aß und er fiel genauso. Nun, was geschah danach? Wir wissen es. Gott kam im Garten. Und er rief und suchte sie. Nun, wir wissen, Gott musste sie nicht suchen. Aber Adam und Eva versteckten sich vor Gott und hatten Angst. Sie wollten ihre Blöße bedecken und haben sich Blätter genommen und sie haben gefühlt, dass sie alles verloren hatten, was vorher da war. Und sie haben versucht, sich selbst zu schützen. Der Schutz Gottes war nicht mehr da. Die Gunst Gottes war nicht mehr da, sondern sie haben einfach nur Angst empfunden in ihren Herzen. Und Gott kommt und fragt, wo seid ihr denn? Adam, wo bist du? Er wusste, was geschehen war. Gott hat diesen Tag schon gesehen, von aller Ewigkeit, seit Beginn der Ewigkeit, was nie war, hat er diesen Tag kommen sehen und er war traurig. Und jetzt kam er in den Garten. Und achtet einmal, was geschehen war mit Adam und Eva. Zuvor hatten Adam und Eva eine vollkommene Erkenntnis oder eine Erkenntnis Gottes in sich. Sie wussten, wie Gott ist. Sie kannten seine Natur. Sie wussten, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er allgegenwärtig ist. Und sie wussten, man kann sich vor Gott doch nicht verstecken. Er ist überall. Er durchdringt alles mit seinem Geist. Er sieht alles. Man kann sich vor ihm nicht verstecken. Aber achtet einmal darauf, was Sünde im Herzen eines Menschen anstellt. Ihre Gotteserkenntnis war verschwunden, vollkommen raus aus ihren Köpfen. Sie hatten keine Ahnung mehr von den grundlegendsten Dingen. Und so sahen sie nicht, dass man sich vor Gott nicht verstecken kann. Aber sie haben nur das Ihre gesehen, nur auf sich geschaut und haben gesehen, ich muss mich irgendwie retten. Also haben sie sich versucht zu verstecken. All das ist sehr wichtig zu begreifen, bis wir dorthin kommen, Schritt für Schritt auf den Punkt, wo wir hinaus wollen. Und dann kam Gott zu Adam und fragte, was ist geschehen, Adam? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten hatte, nicht zu essen? Und Adam kam raus und jetzt achtet auf seine Reaktion. Er sagte, Gott, ich bin nicht schuld. Nein, ich bin nicht schuld. Mich trifft keine Schuld. Gott, du bist schuld. Warum? Weil du hast die Frau gemacht. Du hast mir das Weib zur Seite gestellt. Und die Schlange ist schuld, denn die Schlange hat das Weib verführt und das Weib hat mich verführt. Mich trifft keine Schuld. Er wusste, wenn Gott auf dieses Argument eingehen würde, hätte Eva sterben müssen. Allein. Wenn er gesagt hätte, okay Adam, ich sehe es, dich trifft keine Schuld, die Eva muss sterben. Er ist bereit gewesen, die Eva in den Tod zu schicken. Kurze Zeit davor, was haben wir gesagt? War er bereit, mit ihr in den Tod zu gehen? Er war in seiner heiligen Natur, mit seinem heiligen Charakter, war er bereit, alles zu tun für die Eva. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er alle Ewigkeit ohne sie zusammen sein würde, ohne sie leben würde. Und so war er bereit, mit ihr zu sterben. Aber nach der Sünde, achtet, was Sünde im menschlichen Herzen bewirkt. Nach der Sünde war er bereit, sie dem Tod preiszugeben und er war sich bewusst, sie wird sterben, aber das ist mir egal. Hauptsache, ich bin raus aus dem Schneider. Das ist Sünde im Herzen. Ab dem Zeitpunkt, in diesem Moment, konnte Gott mit Adam überhaupt nichts mehr besprechen. Die Vernunft war geschwunden. Die Logik war weg. Alles war komplett raus aus dem Kopf. Und er konnte nicht einmal die rettende Hand, die Gott ihm entgegenstreckte, sehen. Sondern er war vollkommen nur noch auf sich konzentriert und er wollte nur noch sich selbst retten, rausziehen aus der Schlinge. Er wusste, ich muss sterben, wenn ich es irgendwie schaffen kann, die Schuld abzuwälzen auf die Eva oder auf die Schlange oder ist mir egal auf wen, wann auf Gott selbst. Aber ich versuche, mich am Leben zu erhalten. Das ist es, was Sünde im Herzen ist. Das ist Egoismus. Und da begann der Egoismus im Herzen von Adam. Das gleiche geschah mit Eva. Gott ging weiter zu Eva und fragte, Eva, was ist geschehen? Stimmt das, was Adam sagt? Und sie sagt wieder die gleiche Reaktion. Was? Ich bin nicht schuld? Nein, nein. Du bist schuld, Gott. Du hast die Schlange gemacht. Und die Schlange ist schuld, denn die hat mich verführt. Mich trifft keine Schuld. Dieselbe Reaktion. Sünde war geboren. Und es war nichts mehr Gutes im Menschen. Absolut nichts mehr Gutes. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir wissen, dass als Gott Adam und Eva schuf, Adam und Eva waren die einzigen Menschen, die aus Gottes Hand hervorgingen. Jeder Mensch, der nach Adam und Eva kam, kam nicht mehr aus der Hand des Schöpfers, sondern wurde von Adam gezeugt und durch die Eva geboren. Wir erinnern uns, Adam wurde geschaffen von dem Schöpfer mit seiner Hand. Er nahm Erde, er nahm Ton und Staub und vermengte es und formte daraus den Adam. Und dann blies er ihm den Lebensodem in seine Nase und er wurde eine lebendige Seele. Die Adam kam aus seiner Rippe. Er legte einen Schlaf über den Adam und nahm die Eva aus der Rippe. Und aus der Rippe formte er die Eva. Und so kamen Adam und Eva aus der Hand des Schöpfers. Aber nach dieser Zeit kam kein anderer Mensch mehr aus der Hand des Schöpfers so wie Adam und Eva. Und das lesen wir in 1. Mose und 2. Mose. Ich denke, wir kennen die Stelle, wir brauchen die gar nicht. Um Zeit zu sparen, werde ich ihn einfach aus dem Gedächtnis zitieren. Wo es heißt, dass und Gott vollendete am siebten Tage seine Werke, die er geschaffen und gemacht hatte. Und siehe, es war alles sehr gut. Er vollendete sein Werk und ruhte von seinen Werken am siebten Tage. Das bedeutet, seit der Zeit, als er die Erde schuf, in 6 Tagen alles machte und am 7. Tag ruhte, zusammen mit den Menschen, mit den Tieren auf dem Felde, dem Kraut und alles, was da auch wächst, schuf Gott Himmel und Erde. Und so, was die Erde betrifft, die Atmosphäre der Erde und alles. Und alle Geschöpfe, die darauf waren. Und am 7. Tag ruhte er. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Seit der Zeit, die Schöpfung war abgeschlossen. Seit der Zeit schuf er nichts mehr so, wie er damals schuf. Denn siehe, es war sehr gut. Es war alles perfekt. Nun, Gott gab Adam eine Fähigkeit. Und das war die Fähigkeit, Leben zu zeugen. Leben weiterzugeben. Die Fähigkeit, das Leben weiterzugeben. Und so, in diesem Sinne, schuf Gott in Adam die gesamte Menschheit auf der ganzen Erde. Alle Menschen, die nach Adam kamen, waren einfach eine Verlängerung oder eine Vervielfältigung des Lebens Adams. Wenn wir heute in die Welt schauen, sehen wir überall Adams. Das Leben Adams multipliziert mal 6 Milliarden von Menschen heute und das multipliziert mal 6000 Generationen, 6000 Jahre Generationen. Und all diese Menschen, Milliarden und Milliarden von Menschen, all diese Menschen kommen aus Adam und Eva. Das bedeutet, in Adam schuf Gott die gesamte Menschheit. Das müssen wir verstehen, indem er die Fähigkeit ihm übertrug, Leben zu erschaffen, Leben zu zeugen. In dem Moment schuf er die gesamte Menschheit in ihm. Und als Adam und Eva begannen, Kinder zu haben, haben sie ihr Leben, hat Adam sein Leben weitergegeben an jedes Kind. Jedes Kind. Und das Kind, sein Kind hat den anderen Kindern weitergegeben und seinen Kindern bis zur heutigen Zeit und bis Christus wiederkommt. Bis zu der Zeit, wo das letzte Baby geboren wird auf dieser Erde, wenn unser Herr kommt. Dasselbe Leben ist in den Menschenkindern. In allen Menschen auf der ganzen Welt. Dasselbe Leben Adams nach dem Sündenfall. Es ist logisch und ihr werdet mir zustimmen, dass Adam keine höhere Natur seinen Kindern weitergeben konnte als die, die er selbst besaß. Das ist logisch, das brauchen wir gar nicht zu erklären. Er konnte ihnen keinen höheren Charakter geben, als er besaß. Der Charakter, den er weitergeben konnte, war der Charakter, den er besessen hatte, die Natur, die er hatte. Die gab er weiter an jedes Menschen. So sehen wir, dass diese Natur, die Adam nach dem Sündenfall hatte, die da sagte, ist mir egal, ob die Eva verloren geht, ich rette mich selbst. Diese Natur hat jeder von uns bekommen durch Geburt. Und das ist das, was die Schrift sagt. Durch Geburt haben wir alle dieses Leben in uns. Deswegen ist die gesamte Menschheit verdammt zum Tode. Und die Menschen haben keinen Ausweg. Es existiert absolut kein Ausweg. Der Mensch muss sterben. Und wisst ihr, das ist auch eine Sache, die uns sehr oft gesagt wird und die mein ganzes Leben lang ich so erhalten hatte. Oh, es gibt einen Ausweg, hat man gesagt. Es gibt einen Ausweg. Ja, Christus ist gekommen, ist gestorben für dich. Und durch seine Verdienste, oh ja, er hat es getan, du brauchst nicht perfekt zu sein, er hat es getan und es gibt einen Ausweg, er hat dich gerettet und fertig. Gelobt sei der Herr, dass ich jetzt die Wahrheit weiß, dass es keinen Ausweg gibt. Der Mensch muss sterben, das ist der einzige Ausweg. Denn die Krankheit, die Adam in sich trug, die Sünde, die Krankheit der Sünde, die war selbst für Gott und ist selbst für Gott unheilbar. Er kann dieses Leben, das wir besitzen, und ich werde darauf näher eingehen und werden es ganz klar sehen, was ich hier sage. Dieses Leben, das wir in uns haben, von Geburt an, ist von Natur aus korrupt, verdreht, kaputt und völlig unbrauchbar. Gott kann es nicht reparieren, er kann es nicht erneuern, er kann es nicht besser machen, er kann nichts damit tun. Das Einzige, was er damit tun kann, ist, dass dieses Leben auszulöschen und zu vernichten. Und jemand mag sagen, aber warte einmal, ich bin doch nicht so ein schlechter Mensch. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich tue Gutes und ich tue dies und das und das. Ich möchte euch zeigen, was die Bibel sagt über unsere Gerechtigkeit. Schlag mit mir Jesaja auf. Jesaja Kapitel 64. 64. Jesaja 64 lesen wir dort den Vers 5. Hier sagt uns Gott ganz klar, was unsere Gerechtigkeit ist. 64, Vers 5. Seid ihr alle dort? Aber nun sind wir alle wie die Unreinen. Und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie ein beflecktes Kleid. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Schaut einmal. Im hebräischen Urtext ist dieses Wort hier: Wir sind aber alle wie die Unreinen und unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, sagt der Herr. Dieses befleckte Kleid ist im Hebräischen nichts anderes als ein Menstruationslumpen. Und wir wissen, dass gerade bei den Hebräern und zu dieser Zeit, als die Hygiene, der Hygienestandard nicht groß war, sie wussten, was das bedeutet. Frauen hatten ja nicht diese sanitären Situationen, wie wir heute sie haben. Und sie haben Lumpen gebraucht, Stofffetzen, in denen sie die Regel aufgefangen haben. Ich sage das deswegen, damit ihr eine Sache versteht. Es ist sehr, sehr wichtig. Gott sagt, all unsere Gerechtigkeit ist wie dieser Lumpen. Wir wissen, dass da Krankheiten entstehen. Wir wissen, dass da viele Bakterien drin sind. Früher im Lager der Israeliten musste die Frau 7 Tage lang abgesondert werden. Und sie war außerhalb des Lagers. Und sie, wenn sie sich zum Beispiel auf ein Bett gesetzt hat, das Bett musste neu bezogen werden. Das musste alles weg. Die ganzen Decken und alles. Sie waren sehr darauf bedacht. Und Gott hat ihnen diese Vorschriften gegeben. Und Gott hat ihnen diese Regeln gegeben, die ihr ganzes Leben bestimmten. Und so wussten sie, davor hüten wir uns. Und dieser Lumpen hat eine ganz, ganz bestimmte, bei den Hebräern eine Art von Ekel, von etwas, was wir meiden. Und Gott nimmt dieses Bild, er greift dieses Bild bei den Israeliten auf und sagt, all eure Gerechtigkeit ist wie dieser Lappen. Nichts wert. Absolut nichts wert. Wenn also einer meint, oh, ich bin ja gar nicht so schlecht. Ich habe so viel Gutes getan. Ich habe dort den Menschen geholfen und die alte Frau da hat dies und dies gebraucht und ich habe der geholfen und dann habe ich gespendet. Naja, gespendet habe ich auch noch. Und dies und so. Also ich bin gar nicht so schlecht. Aber schaut einmal, was Gott hier sagt. All eure Gerechtigkeit, alles was ihr tut, das nützt euch gar nichts. Denn ihr habt eine Natur in euch. Und diese Natur ist von Grund auf vollkommen verdorben und kaputt. Diese Natur kann man nicht verbessern. Ihr könnt trainieren euer ganzes Leben. Ich gebe euch 10 Millionen Jahre hier auf der Erde. Ihr könnt trainieren, hart versuchen, bis ihr schwitzt, euch selbst geißeln, euch disziplinieren, in Schulen gehen, auf Universitäten. Ihr könnt alles Wissen der Welt nehmen und euch vereinen. Und ihr werdet kein Stückchen besser sein, in meinen Augen. Absolut kein Stückchen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das bedeutet, er schaut nicht drauf. Du bist Grieche, du bist Jude. Oh, du bist Albaner. Du bist Ungar, du bist Deutscher, du bist dieser. Er hat kein Ansehen der Person. Das bedeutet, für ihn gibt es nur 2 Kategorien von Menschen. Christus und ein Mensch ohne Christus. Noch einmal. Christus und ein Mensch ohne Christus. Diese 2 Kategorien. Und das wird ganz deutlich rauskommen, wenn wir weitergehen in dieser Studie. Das ist der erste Schritt, dass wir verstehen, wie Gott uns betrachtet. Wenn wir nicht verstanden haben, wie Gott uns sieht, wie Gott unsere Natur sieht und beurteilt und von uns denkt, haben wir keine Chance, dass wir jemals zu dem Punkt gelangen, dass wir sagen, okay, Vater, ich sehe, dass ich nichts Gutes in mir habe. Ich gebe alles dir. Nimm mein Leben. Wir werden unser Leben nie aufgeben, solange wir denken, es existiert auch nur ein Fünkchen Gutes in unserem Leben. Wir werden es nie ganz aufgeben, sondern wir werden es festhalten und sagen, ja nein, das lasse ich mir nicht nehmen. Und so sind die meisten Menschen. Und deswegen müssen wir das verstehen. Das ist der erste Schritt, bis wir dorthin gelangen, dass wir vor Gott zusammenbrechen und sagen, oh Vater, ich sehe, ich habe nichts in mir. Alles, was ich tue, alles, was ich versuche, ist schlecht. Von Grund auf schlecht. Und ich kann mir nicht helfen. Ich kann mir nicht helfen. Und ich zeige euch, wer diese Erfahrung gemacht hat in der Bibel. Schlagt mit mir Römer auf. Römerbrief, Und dort Kapitel 3. Das dritte Kapitel. Fangen wir ab Vers 9 an. Paulus sagt hier, und wir werden viel aus den Schriften von Paulus lesen heute, weil Paulus in einer Art und Weise spricht davon, die wir in der gesamten Bibel sehr, sehr selten finden. Er hat ganz besondere Einsicht und wir werden auch darauf noch kommen, warum. Er sagt hier, Kapitel 3, Vers 9 von Römer, was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Unter der Sünde. So viel zu der Antwort. Viele sagen, Moment einmal, Israel wird in der Endzeit eine große Rolle spielen. Und ich kenne viele Leute, die das offen und ehrlich sagen. Ehrlich und aufrichtig glauben mit ihrem ganzen Herzen. Aber hier sagt uns die Schrift ganz klar, was mit den Juden geschehen ist. Er sagt, hier ist kein Unterschied. Griechen, was sind Griechen? Griechen sind Heiden. Wir wissen es. Heiden und Juden. Es besteht kein Unterschied zwischen den Zweien. Warum? Sie sind alle unter der Sünde. Beide sind unter der Sünde. Haben wir einen Vorzug, sagt Paulus? Was für einen Vorzug haben wir? Was willst du, Jude, sagen? Du bist unter der Sünde, der Heide ist unter der Sünde. Wird einer, der unter der Sünde ist, gerettet? Nein, der ist ja nicht fit, in Gottes Universum bestehen zu können. Der hat keine Chance. Gehen wir weiter. Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, dass das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestoppt werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Wen lässt dieser Vers aus? Welchen Menschen schließt dieser Vers nicht ein? Alle sind mit ihm begriffen. Alle Menschen heißt es hier, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Vers 20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Vers 19 nochmal. Der zweite Teil, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das bedeutet, wir sind schuldig in Gottes Augen. Mit anderen Worten, als wir geboren wurden, haben wir ein Leben bekommen. Dieses Leben ist das Leben Adams selbstverständlich, weil dieses Leben kommt von Adam bis zu seinen Kindern, wieder zu seinen Kindern, Kindeskindern, Kind, bis zu unserer Generation, bis zu meiner Zeit in mich hinein. Und als ich geboren wurde, ich hatte keine Chance. Auch wieder ein sehr wichtiger Punkt. Ich hatte keine Wahl zu wählen, möchte ich dieses Leben oder nicht. Niemand hatte von uns die Chance. Wir wurden dort hineingeboren und das ist die Sünde Adams. Und lesen wir das einmal. Ein Kapitel weiter, zwei Kapitel weiter, Kapitel 5 und dort ab Vers 12. Römer Kapitel 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen, sagt Paulus, durch einen Menschen, wer ist dieser eine Mensch? Das ist der Adam. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wie haben sie gesündigt? Einer mag sagen, Moment, das ist unfair. Was ist dieses Gerede? Das ist so unfair. Ich hatte keine Chance zu entscheiden. Adam hat doch das doch getan. Ich habe das doch nicht getan. Ich war doch nicht dort. Ich habe doch nicht von der Frucht gegessen. Adam war es. Soll Adam sterben, aber mich interessiert das nicht. Wir müssen verstehen, wir sind Nachkommen Adams, ob du willst oder nicht. Du bist Mensch, du bist nicht Engel, du bist nicht Hund, du bist nicht Katze. Wir sind Menschen von der Rasse des Menschen. Und wir kommen aus Adam. Und ob du es willst oder nicht willst, wir haben dieses korrupte, kaputte Leben in uns. Das nicht fit ist fürs Leben, das nicht fähig ist zu bestehen in Gottes Augen. Es ist durch und durch erfüllt mit Sünde. Und nichts Gutes ist in diesem Menschen. Wenn wir zurückblicken in die Welt, schauen wir einmal in die Welt, in die Geschichte zurück. Was sehen wir? Eine Welt des Krieges, des Leides, Blutvergießen überall. Wir schauen in die Welt hinaus, lesen in den Zeitungen, Der ganze Tag, es vergeht nicht ein Tag, wo nicht ein Verbrechen getan wurde oder wo nicht Menschen getötet wurden auf der Welt oder wo nicht an anderen Teilen Leute verhungert sind, weil die anderen ihnen nichts zu essen gegeben haben. Und so sehen wir, dass die gesamte Menschheit, und sehr oft, oh ja, sehr oft wird Hitler genannt, Hitler, Napoleon, all diese schlimmen Männer, diese Ceausescu in Rumänien, Stalin, all diese Männer, das waren schlimme Männer, aber ich tue doch sowas nicht. Ich tue doch sowas nicht. Schaut einmal. Wir kommen aus demselben Leben. Wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr das Evangelium verstehen? Wir kommen alle aus demselben Leben, dieselbe Linie. Und es gibt nur Stationen. In uns, in Stalin, in Ceausescu, in allen diesen Diktatoren, all diesen schlimmen Menschen, die in den Augen der Welt als schlimme Menschen gelten, fließt dasselbe Leben. Dasselbe Leben Adams. Nur mit einem Unterschied. Bei dem einen ist seine Sünde sichtbarer, offensichtlicher und bei dem anderen nicht so offensichtlich. Der kann das so schön verbergen unter dem Mantel. Was ist dieser Mantel, mit dem wir unsere Sünde verbergen? Selbstgerechtigkeit. Und wie sieht das praktisch aus im Leben? Ist es nicht in die Gemeinde gehen, zur Gemeinde? Sabbats in die Gemeinde, Bibel lesen, beten. All diese Dinge und wir denken, schau einmal, ich tue all das, ich bin nicht schlecht. Ich lese die Schrift. Ich gehe zur Gemeinde, ich gehöre zu der und der Gemeinde und man nennt den Namen ganz stolz. Ich bin so und so, ich gebe meinen Zehnten, ich gebe das und das. Lesen wir mal, was Christus sagt von so einem Menschen. Matthäus. Matthäus. Kapitel 23. Und bitte bezieht diesen Vers auf euch selbst. Lasst diesen Vers wirken an euren Herzen. Diese Verse, die kommen. Matthäus 23, ab Vers 23. Das sagt er über die, die äußerlich gerecht sein wollen. Er sagt, weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussieht, aber Kamele verschluckt. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt. Außen. Innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Merkt ihr? Es nützt gar nichts, wenn ich äußerlich poliere und schön alles tue. Meine Taten, zur Gemeinde gehen, äußerlich fromm wirken, schöne Kleider tragen, Röcke tragen, Kopftücher auflegen. All das nützt euch absolut gar nichts, sagt er. Was haben die Pharisäer getan? Oh, das waren Musterbeispiele von absoluter Christlichkeit. Sie sind gekommen mit ihrem Gewand. Sie waren schon imposant, wenn sie auftraten, mit ihren langen Bärten. Und sie kamen hinein und wenn sie auf der Straße auftauchten, jeder grüßte sie und sie haben immer ein Lächeln gehabt für jeden. Und dann gingen sie zu einem, der um Almosen bettelte und der ging hin, der Pharisäer, und dann wartete er. Und als die größte Menge kam, damit ja alle sehen, was er da gerade tut, er wartete, bis die größte Masse kam von Menschen und als sie an ihm vorbeigingen, demonstrativ warf er das Geld hinein. Und zwar so, dass es jeder hörte. Und dass jeder sah. Und dann ging er selbstgerecht weg. Und Christus kommt zu ihnen und sagt, oh, ihr blinden Pharisäer, wie ihr das Äußere reinigt. Lesen wir weiter. Vers 27. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Das ist das Problem Gottes mit uns Menschen. Wir können unsere äußerlichen Taten verändern. Wir können uns trainieren, Dinge zu tun. Wir können zur Schule gehen und oh, wir sind fromm, wir sind weise und wir bilden uns in den Schulen aus, lassen uns ausbilden. Und wir entwickeln Charakter und sitzen da und haben Intelligenz und denken, wir sind gute Menschen. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er schaut nicht drauf, wo du warst. Ob du in der Wüste gelernt hast und dich ernährt hast von Honig und von Wildhonig und von den Früchten der Wüste, oder ob du in der Großstadt lebst und dies tust und jenes tust, das alles hat keinen absolut. Welchen Abschluss du hast, schulisch, welchen Beruf du hast, was für ein Haus du hast, Auto, all das gilt in Gottes Augen absolut nicht. Ob du dich gut anziehst wie ein Pharisäer oder ob du dich schlecht anziehst, wo du Löcher in der Kleidung hast. Das gilt vor Gott überhaupt nichts. Das gilt nichts in Gottes Augen. Es ist das Gleiche. Jemand sagte zu mir mal, oh, wenn du betest, musst du eine bestimmte Haltung einnehmen. Was mache ich denn? Werde ich dadurch besser in Gottes Augen? Gott kennt mein Herz. Ich kann noch so meine Arme halten in imposanter Stellung, wie es früher wie wir lesen, Mose seine Hände hochgehoben hat zum Himmel. Aber er wusste, warum er das tut. Er wusste es. Aber wir sitzen da, wir knien da und wir denken, wir sind so gerecht, indem wir bestimmte Bewegungen mit der Hand machen oder bestimmte Sachen. Wir sind so erzogen zu denken, dass Äußerlichkeit alles ist. Das Innere kann sein, wie du willst. Und so ist es in den Gemeinden heute. In der katholischen Kirche, angefangen dort, evangelisch, protestantisch und auch in der Adventgemeinde, Reformgemeinde, wo auch immer. Du bist herzlich willkommen. Komm nur zu uns rein. Komm rein. Das sind die ganzen Gemeinden. Ach was, du hast da noch ein kleines Problem. Daran arbeiten wir noch. Daran arbeiten wir noch. Ist gar kein Problem. Ich sage das nicht. Ich sage das nicht, um jemanden zu verurteilen. Sondern ich sage, dass damit es klar wird, dass im Menschen, der Mensch ist sowas von selbstgerecht. Er schaut auf sich selbst und denkt sich, ich tue all das, ich tue dies und jenes, ich lebe so ein gutes Leben. Ich stehe jeden Tag draußen, mag ein Zeuge Jehovas sagen und teile die Schriften aus. Ich tue Gutes, ich verkündige das Evangelium. Aber all unser Verkündigen, all unser in die Gemeinde gehen, all unsere Frömmigkeit, Äußerlichkeit, so viel wir haben mögen davon, nützt in Gottes Augen gar nichts. Denn auf unserer Stirn steht ein Name geschrieben. Dieser Name ist Sünder. Und Sünder müssen sterben. Das ist das Problem. Und das zeigt das Gesetz. Das Gesetz ist gekommen. Ich möchte an euch eine Frage stellen. Und ich weiß, es gab viel Kontroverse in der Vergangenheit, als ich gesagt habe, als ich diese Frage gestellt habe und dann die Antwort darauf gegeben habe. Und ich möchte diese Frage an euch stellen, denn ich denke, egal wie viel Streit und Kontroverse das aufbringt, soll es aufbringen. Aber hier wird uns ein Problem klar, hier wird uns eine Tatsache klar, die uns die Schrift mitteilt. Warum hat Gott anders gefragt? Hat Gott jemals beabsichtigt, als er die 10 Gebote gab, dass wir sie halten? Hat er das je beabsichtigt, als wir... Und schaut einmal. Einer mag sagen, hey, die ganze Schrift zeugt davon. Halte meine Gebote, heißt es. Aber eine Frage an euch. Hat Gott jemals beabsichtigt, indem er die 10 Gebote gab, dass wir die 10 Gebote halten? Ihr dürft antworten. Dankeschön.
Wir können das nur mit ihm, mit einer Erneuerung in unserem Denken, in unserem Leben.
Ja. Gut, was sagen die anderen?
Ja, aber die Juden waren ja so erzogen, dass wenn sie das Gesetz übertreten, dass ihnen dann der Tod praktisch, also die Frau, die Ehebruch begangen hat, wurde gesteinigt. Richtig. Sie wusste, wenn ich das Gesetz übertrete, werde ich sterben. Und ich denke, diese Angst vor dem Bösen, ja, wenn wir jetzt die Gesetze kennen, diese Angst, etwas wider das Gesetz zu tun, die haben wir auch in uns. Mhm. Ja, ich kann kein einziges Gesetz Gottes halten. Und trotzdem habe ich Angst davor, es zu übertreten. Ja, dass ich bin also in mir ist ein Kampf.
Die Frage war ganz einfach. Ich verstehe das. Die Frage war, hat Gott jemals, als er die Gebote gegeben hat, beabsichtigt, er von seiner Seite aus, dass wir die Gebote halten? Hat er deswegen die Gebote gegeben, damit wir sie halten? Das war die Frage.
Er wollte, dass wir die halten, die Gebote.
Okay, er wollte es.
Dass nicht zu diesem Baum kommen und ihm essen.
Okay.
Aber gut. Mose kam doch runter mit dem Gesetz. Gott hatte doch dem Volk.
Gott hat dem Volk das Gesetz gegeben. Davon spreche ich gerade. Als Gott die Gesetze gab, hat er beabsichtigt, dass wir die Gebote halten. Und ich gebe euch die Antwort.
Aber wir
Schrift sagt doch auch, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote.
Also der wollte, dass ihr die Gebote auch
nicht
halten.
Ja, also aber wir wissen, dass die Gebote uns nicht halten.
Lass mich die Wahrheit sagen.
Sondern Jesus.
Und ihr könnt es nachstudieren und vertraut nicht mehr. Geht zur Schrift. Wir werden auch Schriftstellen dazu aufsuchen und die lesen. Gott hat nie beabsichtigt, als er die Gebote gab, dass wir die Gebote halten sollen. Es war niemals seine Absicht. Das war nie sein Gedanke, als er die Gebote gab. Das hat er nie von uns verlangt und das würde er nie von uns verlangen. Und jetzt müssen die Antennen hochgehen. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Und da diese Frage will ich hören. Wie meinst du das? Denn da, dem gehen wir auf den Grund. Schlag mit mir einmal. Gehen wir zu Römer zurück. Und lesen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben. Römer. Hier gibt uns die Schrift eine klare Antwort darüber. Römer 5. Römer 5 und lesen wir dort nochmal Verse 15 und 16. Das heißt, aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Die Gabe ist nicht wie die Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, Sünde des einen, wer ist dieser eine?
Adam.
Adam hat gesündigt, schaut einmal, was hier steht. Adam hat gesündigt. Die Sünde des einen, die vielen gestorben sind, wir sind also verdammt wegen der Sünde Adams, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe bei den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Hier stellt Paulus den ersten Adam und den zweiten Adam als Gegensatz zueinander dar. Er zeigt auf, in Adam sterben alle. Im zweiten Adam, im ersten Adam sterben alle, im zweiten Adam werden alle lebendig gemacht. Der zweite Adam ist wer? Jesus Christus ist der zweite Adam. Vers 16. Und nicht verhält sich's mit der Gabe, wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her, von Adam, zur Verdammnis geführt. Alle sind verdammt wegen Adam. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Die vielen Sünden sind die ganzen Sünden der ganzen Welt. Aus vielen Sünden hilft die Gnade durch den zweiten Adam zur Gerechtigkeit. Jetzt lesen wir einmal Vers 20. Jetzt erhalten wir die Antwort darauf. Hier heißt es, das Gesetz ist aber dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Das ist der Grund für das Gesetz. Das Gesetz ist dazwischen hineingekommen. Warum? Was ist die Begründung? Was gibt Paulus hier für eine Begründung? Damit die Sünde mächtiger würde. Das Gesetz hatte ein einziges wurde mit einer einzigen Absicht gegeben. Das Gesetz sollte uns zeigen, wie wir sind, was für eine Natur wir haben. Das ist alles, das ist alles. Kein Mensch auf der ganzen Welt hat jemals hat jemals die Gebote Gottes gehalten und wird sie aus eigener Kraft jemals halten können. Kein Mensch auf der ganzen Welt. Den Juden wurden die Gesetze gegeben und es wurde gesagt, wenn du diese Gebote nicht hältst, dann wirst du sterben. Und das musste sein. Die Juden hatten eine ganz bestimmte Schule, durch die sie hindurchgegangen sind. Es war, in Galater heißt es, sagt Paulus, vielleicht kommen wir darauf noch. Paulus sagt, das Gesetz war der Schulmeister oder der Zuchtmeister auf Christus hin. Das bedeutet, das ganze Gesetz, alles Gesetz. Paulus sagt in Galater, wo er diese Stelle nennt. Lesen wir diese Stelle. Schlag mir Galater auf. Galater, Kapitel 3. Ab Vers 21 lesen wir. Wie ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Was möchte er damit sagen? Er sagt, wenn das Gesetz dir Leben geben könnte, hättest du das Leben durch das Halten der Gesetze. Aber er sagt, kein Gesetz kann dir Leben geben und schon gar nicht die 10 Gebote. Die 10 Gebote tun was? Tun genau das Gegenteil. Sie nehmen dir das Leben. Sie töten dich. Sie zeigen dir, Sünder, du musst sterben. Sünder, du musst sterben. Ehebrecher, du musst sterben. Dieb, du musst sterben. Das ist das, was das Gesetz zeigt. Und jetzt sind wir da und Gott möchte uns zu dem Augenblick bringen, zu dem Punkt bringen in unserem Leben, wo wir zusammenbrechen und ausrufen zusammen mit Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem todverfallenen Leibe erlösen? Ich kann nicht. Und das lesen wir auch später. Aber lesen wir weiter, was die Aufgabe des Gesetzes war. Vers 22. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Vers 23, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt. Unter dem Gesetz verwahrt, ehe der Glaube kam. Und verschlossen auf den Glauben hin. Unter dem Gesetz warteten wir, bis wir Glauben bekämen, der dann offenbar werden sollte. Vers 24, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen. Ich möchte, dass ihr das versteht. Unser Zuchtmeister gewesen. Das Gesetz hatte eine ganz bestimmte Aufgabe. Lesen wir weiter. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nicht durch das Gesetz, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, achtet drauf, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Christus kam, wir wissen, an anderen Stellen heißt es, er kam, um uns von diejenigen zu befreien, die unter dem Gesetz waren. Zu befreien unter dem Gesetz, uns rauszuholen unter der Verdammung des Gesetzes. Wir waren unter dem Gesetz verwahrt, das bedeutet, das Gesetz war über uns und hat uns gesagt, du bist ein Sünder, du musst sterben. Und all unser Leben hat uns bezeugt, dass das Gesetz wahr und gerecht ist. Und so heißt es in Vers 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Wir wurden also verwahrt unter das Gesetz, bis der Glaube kommen würde, damit wir die Kindschaft empfingen. Gott hat uns durch eine Schule geschickt und ganz besonders die Juden in Israel. Er hat sie durch eine Schule geschickt, damit sie durchs Gesetz, durch die Zeremonien, durch die Feste, die alljährlichen, durch die ganzen Opfergaben und alles, was dazugehört hat, plus die 10 Gebote, hat er ihnen gezeigt, nur eine einzige Sache, wie lebendiger Glaube aussieht. Und sie mussten das in der täglichen Übung, das war für sie wie eine Schule, schaut einmal, ich erkläre es euch. Wir haben hier viele Kinder und wir haben Spielzeug gesehen hier. Kinder besitzen viel Spielzeug. Sie haben Puppen, sie haben Spielzeugautos, haben Jungs und so weiter. Und die Jungs, die nehmen das Spielzeugauto und fahren damit rum. Und was tun sie dabei? Sie lernen spielerisch die Realität kennen. Die Wahrheit, die Wirklichkeit kennen. Und sie spielen damit und sehen, das Ding hat Räder und die rollen sich. Und das ist eine Kiste, die fährt und da sitzen Menschen drin, wenn die Kinder noch klein sind. Und dann, wenn sie wachsen und wachsen, legen sie das Spielzeug langsam ab und setzen sich in ein richtiges Auto. Sie lernen also spielerisch Wahrheiten kennen als Kinder. So ist es mit den Mädchen. Sie nehmen Puppen und pflegen es und alles, was sie von der Mutter sehen, das tun sie auch, oder was die Mutter ihnen erklärt, das tun sie mit den Puppen und so. Und sie lernen spielerisch als Kinder mit ihrem kindlichen Kopf. Lernen sie aber die Wahrheiten kennen. Das hat Gott getan mit dem Gesetz. Und hier ist alles Gesetz gemeint. Alles. Denn im Griechischen, da ist der definitive Artikel nicht vor Gesetz. Dort heißt es nur Gesetz. Das bedeutet allgemein, Gesetz allgemein. Wenn ein definitiver Artikel davor stünde, würde es heißen, dass ganz besonders dieses Gesetz. Aber dort steht kein Artikel. Das bedeutet, es ist jegliches Gesetz gemeint. Und das ist auch sehr logisch. Alles Gesetz war den Israeliten gegeben, auch uns, die wir in der Welt waren, jetzt aber Christen geworden sind, war gegeben, damit wir lernen, was es bedeutet, durch den Glauben gerecht zu sein, Christus in uns zu haben. Wenn du Christus in dir hast, dann wirst du nicht mehr das tun, dann wirst du nicht mehr das tun. Obwohl Gott das in der negativen Form gegeben hat, er hat gesagt, du sollst nicht. Aber was klar ist, das Gesetz war ein Schulmeister, es war ein System der Schule, es war ein System der Erziehung für die Israeliten, durch die sie hindurchgehen konnten und dadurch den lebendigen Glauben, durch den allein der Mensch gerettet wird, kennenlernen und so durch den Glauben an Christus, Christus annehmen, obwohl er noch nicht gekommen war. Aber ihn schon als Erlöser annehmen, Henoch war so einer. Henoch, Abraham, Isaac, die ganzen großen Männer, David, Daniel, all diese großen Elia, Elisa, Männer des Glaubens. Sie wurden gerecht aus Glauben. Wie heißt es von dem Stammvater Abraham? Er wurde gerecht aus dem Glauben. Er hat geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Danach bekam er, erst danach bekam er die Beschneidung. Das Symbol der Beschneidung, damit er, damit seine Gerechtigkeit ein Siegel bekommt. Das war ein äußerlicher Siegel, dass das Herz beschnitten ist. Aber das kam erst danach, wo er schon den Glauben hatte. Und das müssen wir verstehen. Das Gesetz wurde gegeben, damit wir wie ein Spiegel uns selbst erkennen. Und wenn wir erkennen, wie schlimm wir aussehen und was für einen Charakter wir haben. Das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen. Du sollst nur einen Gott haben. Was haben wir den ganzen Tag? Unser Gott ist unser Bauch. Unser Gott ist unser Reichtum. Und das sehen wir überall. Als der reiche Jüngling zu Christus kam, das beste Beispiel, kam zu Christus und sagte, guter Meister. Er wollte ihm schmeicheln. Guter Meister, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und Christus sagt, was nennst du mich gut? Es ist nur einer gut, Gott. Was wollte er damit sagen? Niemand ist gut außer Gott. Er hat sich dadurch nicht ausgeschlossen. Das war nicht seine Lehre. Er wollte nicht sagen, ich bin nicht gut. Oh, er war gut, er war sündlos bis zum Schluss. Er war der göttliche Sohn Gottes und deswegen war er perfekt. Und er war genauso gut wie sein Vater. Aber er sagte, nur Göttlichkeit ist gut. Nur Göttlichkeit. Was nennst du mich gut? Weißt du, mit anderen Worten, weißt du überhaupt, wovon du sprichst? Weißt du, dass du nicht gut bist? Dass nur Göttlichkeit gut ist? Das ist die Lehre, die ich dir sagen möchte. Und dann zeigt der reiche Jüngling hat nichts verstanden. Und er sagt, oh, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er sagt, was du tun musst, halte die Gebote. Er sagt, oh, wenn das alles ist. Ich hab alle Gebote gehalten seit meiner Jugend. Was ist das so einfach? Bin ich gerecht? Ich bin gerettet. Und er sagt, okay. Jetzt zeige ich dir mal dein wahres Problem. Ich zeige dir, welches Gebot du brichst. Unwissentlich. Oder wissentlich und vertuscht es. Mit dem äußerlichen Gesetz, in dem du äußerlich Dinge tust. Er sagt, geh nach Hause, nimm all dein Hab und Gut, Haus, Land und alles, was du besitzt, verkaufe es. Bleib nur noch mit deiner Kleidung auf dem Rücken und komm zu mir und folge mir nach. Oh, als das der reiche Jüngling hörte, das war zu viel. Ihm ist fast der Boden unter den Füßen weggeglitten. Er wusste nicht mehr, was er sagen soll. Ich wusste ja nicht, dass Christsein sowas bedeutet. Alles verkaufen. All das, woran mein Herz hängt. Meine Hobbys, meine Dinge, meine Sammlungen, die ich da zu Hause habe. Musik und all das. All das aufgeben. Nein, das kann ich nicht tun. Oh, wenn das beinhaltet. Wie viele Christen sind Christen geworden? Haben sich angeblich Christen. Haben sich taufen lassen. Und nach ein paar Wochen stellt sich raus, Feuer bricht aus in ihrem Leben, weil Gott arbeitet an ihren Herzen. Der Geist kommt und zeigt ihnen wahres Christentum. Und dann beginnen sie zu sehen, Moment einmal, ich habe ja nicht gewusst, dass das alles so ist. Ich verliere meinen Job wegen dem Sabbat und all das. Ist das Christsein? Nö, das will ich nicht haben. Und Egoismus ist im Herzen. Man ist nicht bereit, sich selbst aufzugeben. Und ihr wisst selbst, jeder einzelne von uns war so. Wenn nicht sogar ist so. Und wir haben all das von Geburt an in unseren Herzen. Keiner kann den anderen auch mit dem Finger zeigen und sagen, du bist so schlecht. Schau mal, warum bist du nicht da, wo ich bin? Ich habe das gelassen, ich habe das gelassen und das gelassen. Du bist immer noch dort, du tust immer noch diese Dinge. Weißt du nicht, dass ich schon dort war und nicht da rausgekommen bin? So sind wir. Ich erzähle euch mal eine Geschichte von einer alten Frau. Eine alte Frau. Es war zur Zeit dieser großen Prediger Spurgeon, ich denke, oder kann es Moody gewesen sein. Egal. Es war eine alte Frau im Sterbebett, lag im Krankenhaus. Und dieser große Evangelist kam zu ihr und sagte, ja, wie schätzt du dich denn ein? Wie schätzt du dich ein? Kannst du sagen, wie bist du mit dem Herrn? Bist du in Frieden mit dem Herrn? Und sie sagte, naja, wenn ich zurückblicke, Ich kann sehen, dass ich vieles getan habe in meinem Leben. Ich kann auf ein gutes Leben zurückblicken. Ich habe dies getan und dies getan und dies getan. Und der Prediger sagt zu ihr, es tut mir leid, Schwester, deine besten Anstrengungen sind nicht genug. Und sie sagt mit halber Stimme, nicht genug? Und er sagt, weißt du was? Du musst zu derselben Tür hineingehen, durch die der Dieb am Kreuz hineingegangen ist. und ihr Gesichtsausdruck verändert sich und sie mit ihrer letzten Kraft erhebt sie sich im Bett und sagt, davor gehe ich in die Hölle, bevor ich zur selben Tür hineingehe wie dieser Dieb. Sie hielt viel von sich. Sie dachte, sie sei so gut, dass sie niemals zu derselben Tür hineingehen würde wie dieser Dieb. Ich habe so viel Gutes getan. Aber der Prediger hat ihr gezeigt, wo es lang geht. Er hat gesagt, wenn du nicht durch dieselbe Tür hineingehst, und das ist Christus, und das bedeutet die Aufgabe des eigenen Ichs, vollkommen und vollständig, wo nichts mehr anderes existiert, außer Christus in dir und Christus allein. Das bedeutet die vollkommene Aufgabe des eigenen Ichs. Und das war ihr zu viel. Wie auch dem reichen Jüngling, wie auch uns, ist die Frage. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir alle sagen können, Christus alles, ich nichts. Wenn wir ein wenig weitergehen im Studium. Lesen wir einmal Römer 8. Gehen wir zu Römer zurück. Und wir können nur ein paar Bruchstücke in diesem Studium hier arbeiten. Dieses Studium umfasst so viel mehr. Römer 7, lesen wir ab 7. Hier lesen wir nochmal in Vers 13. In Vers 13. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht. Damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Ich kannte die Sünde nicht, sagt Paulus. Ich wusste ja gar nicht, dass es Sünde gibt, bis ich das Gesetz erhalten habe. Und dann, als ich das Gesetz hatte, habe ich erkannt, Moment einmal, ich bin ein toter Mann. Ich bin tot. Ich bin wie einer, der in der Zelle sitzt und warte auf meine Hinrichtung. Warum? Weil das Gesetz verdammt mich, weil das Gesetz sagt, Sünde, du musst sterben. Und er hat das Gesetz gebrochen, das fühlt er ganz genau, das haben wir alle. Wir alle haben diese Natur in uns, wir brauchen gar nichts zu tun und sind böse aus uns selbst. Und deswegen sagt er, das Gesetz kam und ich starb. Er tötete mich, das Gesetz tötete mich. Und dann sagt er im zweiten Teil, damit sie als Sünde sichtbar werde, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, das Gute ist das Gesetz, den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Das ist der Grund für das Gebot, damit wir die Sünde erkennen in seinem wahren Licht, in ihrem wahren Licht. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Er sagt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wen verkauft man? Welche Menschen verkauft man? Sklaven verkauft man. Sklaven verkauft man. Und er sagt, ich bin ein Sklave der Sünde. Was ist ein Sklave? Lesen wir weiter, er sagt es. Denn, Vers 15, ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Das tut ein Sklave, nicht wahr? Ein Sklave hat keine eigene Entscheidung. Der Meister sagt, du sollst dies und dies tun und er hasst es von ganzem Herzen, aber er muss es tun. Er sagt, ich bin ein Sklave der Sünde. Jetzt achtet einmal weiter. Vers 16, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die in mir wohnt. Ich tue es nicht. Die Sünde, die... Und es scheint für manche wie eine Ausrede zu sein. Aber schaut einmal, was er sagt. Es ist keine Ausrede. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Fleisch ist hier gemeint, der Geist, das fleischliche, die fleischliche Gesinnung, der alte Mensch, unsere Natur. Er sagt, dass ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich will es tun, ich will es von ganzem Herzen tun. Wer hat es von euch nicht gehabt? Wenn ihr diese Erfahrung noch nicht gemacht habt, oh, glücklich seid ihr. Vielleicht hat euch Gott so gesegnet, dass ihr da nie durchgehen musstet. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wo ich vor meinem Gott war auf den Knien und ich sagte, oh Vater, ich will diese Sünde nicht tun. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Ich weiß, dass sie falsch ist. Ich will sie nicht tun. Ich will sie nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich flehe dich an, oh Vater, gib mir Kraft. 2 Sekunden später war ich wieder in der Sünde. Es ist ein Gesetz, von dem wir nicht loskommen, außer wir sterben. Wir müssen sterben. Jetzt schaut einmal weiter. Vers 19. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun ein Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Welches Gesetz meint er? Welches Gesetz meint er? Lesen wir weiter. Vers 22. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz. Hier meint er jetzt ein anderes Gesetz. In meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Er sagt, die Sünde in mir ist ein Gesetz. Ein Gesetz ist ein unumstößliches Prinzip. Ein unbiegsames Prinzip. Denken wir an das Gesetz, an die Schwerkraft. Wir können einen Stein oder einen Ball so lange in die Luft werfen, wie wir wollen. Der Ball kommt immer wieder zurück auf die Erde. Das ist ein Gesetz. Ein Gesetz ist etwas, wo der Vorgang immer wieder und immer wieder dasselbe Ergebnis bringt. Das ist ein Gesetz. Und er sagt, die Sünde, die in mir wohnt, ist genauso ein Gesetz wie die Schwerkraft. Ich habe keine Chance. Ich bin ein Sklave und ich tue nicht das, was ich will. Ich will das Gute tun. Ich habe Gefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen, sagte ich. Ich verlange nach dem Gebot. Ich will es halten. Ich kann es nicht. Ich tue alles, was ich kann. Ich streng mich an, bis ich schwitze, bis ich Blut schwitze. Es geht nicht. Sofort bin ich wieder in der Sünde. Und er stellt es als ein Gesetz dar. Und wir müssen das verstehen. Es gibt kein Entrinnen. Wir können nicht lebendig von dem Gesetz davonkommen. Von diesem Gesetz der Sünde in uns. Der Sünde und des Todes. Lesen wir weiter. Ich elender Mensch, jetzt kommt dieser berühmte Ausruf. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Jetzt kommt die Antwort. Dank sei Gott durch Christus Jesus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Er sagt, wer wird mich befreien? Ich aus mir selbst kann mich nicht befreien. Aber dank sei Gott durch Jesus Christus, denn die Antwort ist in Jesus Christus. Und ich denke, wir haben jetzt gesehen, dass das Fleisch das Gesetz Gottes nicht halten kann, die Gebote niemals halten kann. Das bedeutet, wir in unserem Zustand, in unserer Verfassung, so wie wir geboren wurden, können das Gesetz niemals halten. Und ich erkläre euch warum. Es hat einen logischen Grund. Wenn jemand versucht, das Gesetz, gehen wir noch einen Schritt zurück. Was stellen die 10 Gebote dar? Die 10 Gebote sind ein Ausdruck von?
Von Regeln.
Von Gottes Willen? Gottes Charakter, Dankeschön. Die drücken ganz deutlich den Charakter Gottes aus. Sie sind eine Offenbarung des Charakters Gottes, wenn auch nicht eine vollkommene Offenbarung, wenn es auch im Negativen ständig steht, du sollst nicht, aber sie sind eine Offenbarung des vollkommenen und heiligen Charakters Gottes. Jetzt, wenn ein Mensch in seinem gefallenen Zustand, in seinem sündigen Zustand, die er vererbt hat von seinem Vater, der es von seinem Vater hatte, zurück bis Adam, kann niemals dieses heilige Gesetz, dieses heilige Gebot, das den Charakter Gottes darstellt, halten. Das würde bedeuten, dass ein Mensch versucht, aus eigener Kraft so zu werden wie Gott. Und das ist die Lehre von New Age, das ist die Lehre des Buddhismus, vom Hinduismus, suche den Gott in dir selbst. In dir selbst entwickle und sie setzen sich hin und meditieren und versuchen in andere Sphären zu schweben. Ich habe mal gelesen von einem Mann in Indien, einem Guru, und der hat seit 40 Jahren seinen Arm oben. Hat den Arm seit 40 Jahren nie abgenommen. Und seine Hand ist natürlich verkümmert, denn das ganze Blut ist zurückgeflossen und ist nur noch Knochen und ist so dürr wie, ist abgestorben, total abgestorben. Und er hält die Hand so und dieser Mann gilt in Indien als der heiligste Mann, den es überhaupt gibt. Die bewundern ihn für diese Entsagung. Er hat sich der Welt entsagt und er hat sich vollkommen dem Luxus und sogar seine Hand hat er aufgeopfert. Und für die ist das absolut, die sind sich sicher, dieser Mann ist ein Großmeister, der ist einer, der das Nirvana erreicht. Und sie haben diese Vorstellung, im nächsten Leben werden wir in einer höheren Stufe wiedergeboren. Und dann wieder höher, irgendwann erreichen wir das Nirvana, wo sie mit Gott eins sind. Der Mensch strebt danach, der Mensch verlangt danach und möchte. Jeder Mensch, wenn wir hinaussehen in die Welt, jeder Stamm, jede Nation, jedes Volk verlangt danach, mit Gott wieder in Einklang zu kommen. Jede Religion hat irgendein Konzept, mit dem, durch das sie versuchen, mit Gott wieder in Einklang zu kommen. Und sie merken, sie schaffen es nicht und so versuchen sie durch äußere Werke Dinge zu tun. Aber bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Du kannst tun, was du willst und wenn du 10.000 Jahre Zeit hast, du kannst dich niemals ändern. Niemals. Denn diese Natur steckt in dir und du kannst diese Natur aus eigener Kraft nicht aus dir verbannen. Ja.
Vielleicht greife ich jetzt, habe jetzt gerade einen Gedanken, aber sagt der Sohn Gottes nicht, du musst von neuem geboren werden?
Sehr schön. Das ist das, was wir in der zweiten Stunde behandeln werden.
Ach so. Weil ich war jetzt so ein bisschen traurig, ne?
Ja. Sehr schön. Ich hoffe, das habt ihr alle so empfunden, dass wir nach einem Ausweg suchen. Wir akzeptieren, okay, fein Gott, fein. Ich akzeptiere, in mir gibt es nichts Gutes. Ich sehe es. Ich sehe mein ganzes Leben, wenn ich zurückblicke. Ich habe 27 Jahre von vollkommenem Ungehorsam hinter mir, von vollkommenem Schmutz und Dreck. Ich schäme mich, an manche Orte zu gehen, irgendwo. Habe ich mich geschämt, gelobt sei der Herr. Aber jetzt, wo Christus in mir wohnt, weiß ich, in mir existiert dieser alte Mensch nicht mehr. Der Erwin Zor, den die Menschen damals kannten, den gibt es nicht mehr. Der ist ausradiert, ist weg. Der Einzige, der in mir ist, ist Christus. Und das ist der Einzige, den ich kenne. Und deswegen kann ich meinen Kopf aufheben, wenn ich irgendwo hingehe, wo sie mich lästern. Ich weiß, sie lästern, aber dieser Mann ist tot. Diesen Menschen gibt es nicht mehr. Christus lebt in mir. Und ich hoffe, dass wir das in der nächsten Stunde so stark behandeln werden, bis wir voll sind von dieser Wahrheit und ausrufen können, ich bin frei im Herrn. Ich bin frei gemacht von aller Sünde. Und schließen wir damit jetzt ab mit diesem Gedanken und kommen wir dann zusammen nach dem Essen, denke ich. Wir werden zuerst Essen haben oder ich weiß nicht, wie ihr das geplant habt. Wir können jetzt mit einem Gebet abschließen, vielleicht ein Lied singen und dann in der zweiten Stunde hören wir, wie wir frei werden von dieser Sünde in uns. Gelobt sei der Herr. Amen.